Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Einen guten Morgen wünscht Ihnen Christian Röther. Schön, dass Sie dabei sind bei den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Wir stellen Ihnen gleich einen neuen Kinofilm aus dem Iran vor. Der stellt das iranische Regime bloß. Dann besuchen wir vorab ein geplantes jüdisches Museum in Bayreuth. Und wir hören uns an, wie strategisch und missionarisch in den USA christliche Musik produziert wird. Und das schon seit den Anfängen von Rock und Pop. Im Iran hat es die Opposition politisch sehr schwer gegen die Übermacht und die Brutalität des Regimes. Immer wieder wehren sich Iranerinnen und Iraner aber auf anderen Wegen gegen die Unterdrückung, etwa durch Kultur, Musik und Kunst. Seit gestern läuft ein neuer Film in den deutschen Kinos, ein Spielfilm, der im Iran heimlich gedreht wurde. Er heißt Irdische Verse und er setzt auf Spott und Satire. Und er setzt sich auseinander mit der Verbindung von Religion, Macht und Bürokratie in der Islamischen Republik Iran. Wolfgang Martin Hamdorf hat den Film gesehen und mit einem der Regisseure gesprochen.
Am frühen Morgen erwacht die Millionenstadt Teheran. Der Alltag beginnt. Die Muezzine rufen zum Gebet. Menschen fahren zur Arbeit. Ein Kind wird geboren. Aber der Wunschname ist ein Problem für den Standesbeamten.
Leben Sie denn hier im Iran?
Wieso fragen Sie?
Leben Sie im Iran?
Ich wohne hier.
Dann sollte Ihnen doch klar sein, dass Sie ihn nicht einfach David nennen können.
Wieso nicht?
Kein iranischer Name.
Was macht das?
Das geht so nicht.
Warum nicht?
Der Name steht für eine andere Kultur.
Denn die eigene Kultur in der Islamischen Republik, das ist der strenge Islam iranischer Prägung und dessen Regeln sollen überall durchgesetzt werden. David ist eine von 9 Episoden des Spielfilms. Alle tragen den Namen einer Person, die in Schwierigkeiten mit dem Gesetz gerät oder mit dem nebulösen Kanon an sittlichen Vorschriften und Verhaltensregeln. Ob auf dem Standesamt, im Kleiderladen, auf der Arbeitssuche oder im Kulturministerium. Immer geht es in dem Film Irdische Verse um die Kontrolle des Privatlebens von oben, sagt Ali Asghari, einer der beiden Regisseure.
In Iran, there is this power, but the authority.
Im Iran haben die staatlichen Stellen diese Macht, auch die kleinsten Dinge im privaten Bereich zu kontrollieren. Das Privatleben der Menschen wird bis in die letzte Kleinigkeit kontrolliert. Und das alles wird durch die Religion gerechtfertigt.
Die einzelnen Episoden erzählen von Begegnungen mit dem Machtapparat. Da muss ein Mann, der auf dem Bau arbeiten will, Korankenntnisse beweisen und pantomimisch zeigen, dass er die rituellen Waschungen beherrscht. Ein anderer muss sich vor dem Beamten ausziehen und seine Tätowierungen zeigen, weil er einen Führerschein beantragt hat. Einer jungen Taxifahrerin wird das Auto beschlagnahmt, weil sie ohne Kopfbedeckung gefahren sein soll.
Jetzt mal rein hypothetisch. Nehmen wir an, ich hätte kein Hijab im Auto angehabt. Mein Auto ist doch privater Raum.
Ich frage mich gerade, wie Sie auf diese Idee kommen.
Ist es so?
Nein. Autos haben Fensterscheiben und durch die kann man hineinsehen.
Aber mein Haus hat auch Fenster, durch die man reinsehen kann. In mein privates Reich.
Wenn man von außen hereinsehen kann, dann ist es kein privater
nicht
Raum.
Mal in keiner meinem Hinsicht. Haus?
Auch in Ihrem Haus können Sie nicht einfach tun, was Sie wollen, denn es ist kein privater Raum.
Und was ist in diesem Land dann privat?
Ich werde mit Ihnen nicht über Politik diskutieren. Ich bin nicht politisch aktiv. Ich mache hier einfach nur meinen Job.
Der Film vermittelt eine kafkaeske Sicht auf den Alltag in der Islamischen Republik. Manches wirkt grotesk, fast lächerlich. Dem Zuschauer bleibt das Lachen aber im Halse stecken. Dabei nimmt die Kamera immer nur die Angeschuldigten auf. Die Beamten oder Ankläger sind nicht zu sehen.
Wir wollten das System zeigen, nicht die Individuen, die dahinter stehen. Denn wenn die Kamera eine Person erfasst, geht es um diese Person. Daher haben wir das System hinter der Kamera gelassen. Die Macht wird nicht sichtbar. Du kannst sie nicht sehen, auch wenn sie dein ganzes Leben kontrolliert.
In der Episode mit dem Titel Ali geht es um das Filmemachen selbst. Ein Regisseur muss sein Drehbuch vor der Zensurbehörde rechtfertigen.
Aber dieses Drehbuch enthält weder gesellschaftliche Probleme noch politische Kritik. Es entsteht wirklich kein negatives Bild des Landes. Es gibt keine Hijab-Problematik, es gibt gar keine Frauen darin.
Das alles kommt darin vor. Und das wissen Sie ganz genau.
In diesem Drehbuch geht es um meinen Vater. Also, ich meine, es könnte doch gar nicht noch persönlicher sein.
Gott segne Ihren Vater wirklich. Wir erkennen durchaus an, dass Sie es endlich geschafft haben, von Ihrem Vater zu erzählen. Doch dann wird derselbe Vater in Ihrem Drehbuch beleidigt. Er wird nicht mehr respektiert. Und am Ende wird er auch noch umgebracht. Das geht so nicht. Sie können Ihren Vater doch nicht umbringen.
Herr Schegini, mein Drehbuch heißt Dinge, die töten. Und Sie wollen nicht, dass mein Vater getötet wird in diesem Film?
Gut, dass Sie mich daran erinnern. Der Titel ist auch ein Problem. Der muss geändert werden.
Eine Erfahrung, die alle Filmschaffenden im Iran machen. Selbst die persönlichste Geschichte wird in den Augen der Sittenwächter politisch. Die Episode ist der autobiografischste Teil des Films, sagt Ali Asghari. Die Filmemacher selbst entschieden sich für einen anderen Weg.
Wir entschieden uns dafür, den Film ohne Drehgenehmigung zu machen. Wir arbeiteten mit einem kleineren Team als üblich und drehten nur Innenszenen, alle in einem Studio. Wir haben keine Genehmigung beantragt, auch keine Filmförderung, und haben alles in 6 oder 7 Tagen gedreht.
In den iranischen Kinos wird diese dunkle Satire um Bürokratie und Religion nicht zu sehen sein. Aber schon seine früheren Filme, sagt Ali Asghari, haben im Internet ihr Publikum im Iran gefunden. Seit gestern läuft Irdische Verse auch in deutschen Kinos.
Und vorgestellt hat uns diesen Spielfilm Wolfgang Martin Hamdorf. Im Judentum gilt, Schriften, die den Namen Gottes enthalten, die dürfen nicht in den Müll geworfen werden. Die muss man entweder beerdigen oder aufbewahren in einem Depot der sogenannten Genisa, Mehrzahl Genisot. In Veitshöchheim bei Würzburg, da gibt es ein eigenes Museum für Genisot und auch ein damit verbundenes Forschungsprojekt. Und ganz in der Nähe soll jetzt ein weiteres kleines Museum entstehen in Bayreuth. Auch da wurde nämlich vor einigen Jahren eine Genisa gefunden auf dem Dachboden der Synagoge. Und diese Genisa erzählt viel über jüdisches Leben und jüdischen Glauben. Mein Kollege Wolfram Nagel hat sich das vor Ort erklären lassen.
Ja, wir haben jetzt hier einen kleinen Gewölberaum mit einer Nische und in dieser Nische wird ein Glaskasten sich befinden, der dann eben die einzelnen Stücke oder die speziellen Stücke aus der Genisa ausstellen wird und natürlich mit der Beschriftung, welchen Ursprung es hat.
Erklärt Felix Gotthard, Vorsitzender der israelitischen Kultusgemeinde im Erdgeschoss des zukünftigen Gemeindezentrums. Es befindet sich in der Bayreuther Münzgasse in einem Fachwerkhaus aus dem frühen 18. Jahrhundert. In der alten Münze vis-à-vis der Synagoge und des markgräflichen Opernhauses. Dieses gehört seit 2012 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die restaurierte Synagoge ist Teil des historischen Ensembles. Der Bau wurde 1760 eingeweiht. Sie ist die älteste Synagoge Deutschlands, die fast ununterbrochen als solche genutzt wurde und bis heute genutzt wird. Finanziert wurde das markgräfliche Opernhaus von dem Juden Moses Seckel aus Bruck bei Erlangen. Seckel war Hoffaktor, also Kaufmann und Finanzier am Hofe des Bayreuther Markgrafen Friedrich. Der erlaubte ihm auch die Gründung einer Gemeinde, wozu in der Regel mindestens 10 jüdische Männer gehören.
Und dann haben die gesagt, okay, wir kommen nach Bayreuth, wenn wir 10 Familien mitbringen dürfen. 10 Familien, um sicherzustellen, dass ein Minyan da ist. 10 Männer, die benötigt werden, um aus der Tora zu lesen.
Aus dieser Zeit stammt auch die Genisa, gefunden 2009 auf dem Dachboden der Synagoge, bei baulichen Untersuchungen für die bevorstehende Sanierung. Das Schriftdepot war voller Zeugnisse aus den Jahren 1760 bis 1780, als Markgraf Friedrich in Bayreuth regierte. Ein aufgeklärter Fürst, der Seckel nach dem Bau des neuen Opernhauses das alte Komödienhaus als Synagoge überließ.
Er hat die Hugenotten nach Bayreuth geholt, er hat die Freimaurer nach Bayreuth geholt und er hatte eben auch viele jüdische Freunde und hat sich auch oft hier in der Synagoge am Schabbat aufgehalten.
In der Pogromnacht 1938 wurde die Synagoge geplündert, aber das Gebäude blieb intakt, weil man fürchtete, dass auch das angrenzende markgräfliche Opernhaus Feuer fangen könnte. Auch von Bomben der Alliierten am Ende des Zweiten Weltkrieges blieben beide Gebäude verschont und damit auch die Genisa.
Ja, es ist ja die einzige Genisa in Deutschland jetzt, die in der bestehenden Synagoge gefunden wurde und vor Ort direkt geborgen werden konnte auch, die zwischen 1760 und 1780 niedergelegt wurde. Es sind viele Kalender dabei, viele Wandkalender, was es im deutschsprachigen eigentlich gar nicht mehr gibt, weil das hat man einfach weggeschmissen. Ne?
Der erste Kalender, hebräisch Luach, stammt aus dem Jahr 1762-63. So ein Luach habe schon damals nicht nur durch das jüdische Jahr geführt, sondern auch Orientierung über den christlichen Jahreskreis geboten, sagt Genisa-Forscherin Elisabeth Singer-Brehm vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege aus Bamberg. Sie hat die Bayreuther Genisa geborgen und erforscht.
Die jüdische Zeitrechnung ist anders als die christliche Zeitrechnung und die Kalender enthalten beides, sodass man eine Orientierung hat, welches Datum dem jeweils anderen entspricht und wann welche Feiertage sind, sowohl die jüdischen als auch die christlichen. Also es ist ein Beispiel für gemeinsames Leben verschiedener Religionen.
Die Genisa von Bayreuth ist vor allem deshalb ein großer Glücksfall, weil in ihr nicht nur Gebetbuchseiten, Talmud- und Toratexte, Pessach-Haggadot oder jüdische Kalender abgelegt worden waren, sondern auch Profanliteratur, wie eine ins Westjiddische übersetzte Ausgabe des Till-Eulenspiegel. All das erzähle etwas über das jüdische Alltagsleben, besonders auch das jüdischer Frauen im 18. Jahrhundert, sagt Elisabeth Singer-Brehm.
Was lernt man aus den Genisot? Man lernt zum einen, was die Leute damals gelesen haben, mit was sie sich beschäftigt haben, welchen Bildungsstandard sie hatten, besonders zum Beispiel auch, dass es viel Literatur für Frauen gibt. Jüdische Frauen im 18. Jahrhundert konnten eben in aller Regel schon lesen und schreiben und hatten ihre eigenen Bücher, was eben keine Selbstverständlichkeit für die Frauen damaliger Zeiten war. Es werden dann auch spezielle Frauenthemen darin behandelt. Auch darin lernen wir natürlich viel über das Familienleben und die Nöte und Sorgen.
Ein kleines Täschchen aus weißem Ziegenleder verbarg einen sogenannten Kindbettzettel. Vermutlich ein Amulett, das eine Frau im Wochenbett, also nach der Geburt eines Kindes, getragen hat.
War ganz klein, vielleicht 3 auf 3 Zentimeter. Und wenn man das Täschchen dann aufgemacht hat, war darin nochmal ein Papier zusammengefaltet. Und erst in diesem Papier war dann das Amulett auch eng zusammengefaltet. Und wie man das aufgemacht hat, war es wie neu. Da stehen Segenssprüche drauf, die eben die Wöchnerin und das Neugeborene beschützen sollen. Die Kindersterblichkeit und auch die Sterblichkeit der Frauen war zu der Zeit noch sehr hoch. Und man hat sich versucht, mit solchen Amuletten dagegen zu schützen.
Das kleine Amulett, die reich illustrierte Seite einer Pessach-Haggadah aus Amsterdam, eine offenbar aus dem Holländischen ins Westjiddische übersetzte Komödie aus dem 18. Jahrhundert oder der hebräisch gedruckte Till-Eulenspiegel, sollen noch in diesem Jahr als Teil der Dauerausstellung zu sehen sein, sagt Felix Gotthard. Erzählt werden soll aber auch die Geschichte der Bayreuther Juden seit dem 13. Jahrhundert. Wie an vielen anderen Orten Deutschlands auch, eine Geschichte von Diskriminierung und Verfolgung, aber auch von Zivilcourage. So ließ sich Markgraf Christian 1611 etwas einfallen, als ihn die evangelisch-lutherische Kirchenobrigkeit aufforderte, seine Schutzjuden der Stadt zu verweisen.
Sich damals der Kirche zu widersetzen, war auch für einen Markgrafen schwer. Also hat er sich Folgendes einfallen lassen. Er hat seine Juden, in Anführungsstrichen, an seine Frau Maria als Schutzbefohlene verkauft. Nachdem er die dann an seine Frau Maria verkauft hat, hat er dann dieses Edikt herausgegeben, dass alle Juden Bayreuth verlassen sollten. Hat natürlich nicht für die Juden, die er der Frau Maria verkauft hat, gegolten. Und man sieht, also es hat damals auch schon Zivilcourage gegeben. Allerdings wurde die Frau dann vom damaligen Dekan übelst beschimpft, dass sie eben eine ungehorsame Ehefrau wäre, weil sie sich den Anordnungen ihres Mannes also nicht fügen würde. Ja, und so haben die Juden im Grunde genommen weiter in Bayreuth sein können in dieser Zeit.
Um 1840 lebten bereits über 100 jüdische Familien in Bayreuth. Sogar eine jüdische Schule soll es gegeben haben. Kaum bekannt ist das Wirken des bayerischen Reformrabbiners Josef Aub in der Stadt. Er war von 1829 bis 1852 zuständig für den Distrikt Oberfranken. Als einer der ersten Rabbiner überhaupt hielt Josef Aub Gottesdienste in deutscher Sprache ab, in der Bayreuther Synagoge. 1866 wurde er Oberrabbiner an der Neuen Synagoge in Berlin, eine der wichtigsten deutschen Reformsynagogen überhaupt. So war also auch Bayreuth einmal von hoher Bedeutung für die Geschichte des liberalen Judentums in Deutschland. Ein wichtiges Thema für die Ausstellung, genauso wie die Zerstörung der israelitischen Kultusgemeinde von Bayreuth durch die Nationalsozialisten. Nach dem Zweiten Weltkrieg von Überlebenden wie Felix Gotthards Vater Josef wieder aufgebaut, versteht sich die jüdische Gemeinde seither als orthodox.
Wolfram Nagel aus Bayreuth. Dort entsteht gerade ein neues jüdisches Kulturzentrum samt einem kleinen Museum für eine Genisa. Kann Menschen mitreißen und Emotionen erzeugen. Deshalb wird Musik auch immer wieder eingesetzt, um Menschen zu überzeugen von politischen Positionen oder auch von religiösen Ansichten. Ganz planmäßig und professionell gibt es das in den USA. Kirchen und die christliche Musikindustrie, die produzieren dort Songs für wirklich jeden Geschmack. Der Sound kann also sehr unterschiedlich sein. Die Inhalte sind oft ähnlich. Sie drehen sich um die christliche Botschaft. Besonders weiße Evangelikale waren und sind sehr aktiv im Musikgeschäft. Sinje Stattlich hat darüber mit einer Religionswissenschaftlerin gesprochen.
Warum eigentlich sollte der Teufel die ganze gute Musik haben? Das fragt Larry Norman in diesem Song von 1972. Was ein bisschen klingt wie Elvis, ist einer der ersten erfolgreichen Rocksongs mit christlichem Text. Der Künstler wollte beweisen, Rock'n'Roll und christlicher Lebensstil, das müsse sich nicht widersprechen. Norman wurde zum Vater der sogenannten Contemporary Christian Music, der zeitgenössischen christlichen Popmusik. Und er wurde zum Vorbild für viele nach ihm. Die Religionswissenschaftlerin Leah Payne von der George Fox University in Portland, Oregon, forscht schon lange zur Geschichte der zeitgenössischen christlichen Musik in den USA.
Most music genres, you associate them with particular sounds.
Die meisten Musikgenres haben ja einen bestimmten Klang, die etwa Stilgitarren in der Country-Musik. Contemporary Christian Music kann dagegen fast jeden Klang haben, solange ihr Text nur bestimmte evangelikale Vorstellungen von christlicher Theologie und Praxis transportiert.
Und so zählen zur Contemporary Christian Music Rockballaden wie diese von der Band Petra. Aber auch Alternative Rock oder Grunge im Stil von Nirvana, wie hier von DC Talk. Und sogar christlicher Punk. This whole thing just put me out. Jesus knows my heart. You don't care. Für viele beginnt die Geschichte der Contemporary Christian Music in den 70er Jahren. Doch Leah Payne sagt, eigentlich gehen die Wurzeln weiter zurück, zum Beginn des 20. Jahrhunderts, zu den Erweckungsgemeinschaften weißer Protestanten, die vor allem in den Südstaaten und an der Westküste der USA regelmäßig sogenannte Revivals veranstalteten.
Da gab es emotionsgeladene Predigten und Musik war ganz zentral. Zu diesen Revivals damals gaben kleine Firmen Songbücher heraus, die Vorläufer der späteren Plattenfirmen. Es ist wichtig, so weit zurückzugehen, denn die Vorstellungen dieser Menschen von Gott und einem christlichen Leben waren absolut prägend für die Contemporary Christian Music.
Als in der Mitte des 20. Jahrhunderts die Schallplatte immer wichtiger wurde, begann auch für die christliche Musik das große Geschäft. Die explizit als christlich vermarkteten Bands traten in Kirchengemeinden auf, verkauften Schallplatten und später CDs sowie Merchandise-Artikel in speziellen christlichen Buchläden, ein komplett vom Mainstream abgekoppelter Markt.
Der Markt für Contemporary Christian Music fand sich vor allem in den Vororten. Der Zielkonsument war ein weißer evangelikaler Teenager. Aber die Zielkäuferin, das war die Mutter dieses Teenagers. In den frühen 2000ern hatte sich aus den kleinen Liederbuchverlagen von einst eine Milliarden-Dollar-Industrie entwickelt. Es war eines der Musikgenres, das sich am besten verkaufte.
Leah Payne, deren Forschungen jetzt als Buch erscheinen, veröffentlicht auch einen Podcast mit dem Titel Rock That Doesn't Roll. Darin berichtet Tim Whittaker von seinem Aufwachsen in einem streng christlichen Haushalt in New Jersey. Wie viele evangelikal erzogene Jugendliche durfte er keine normale Pop- oder Rockmusik hören.
Das ist wie ein Freibrief bei diesen christlichen Bands. Okay, sie erwähnen in einem Song Jesus. Damit ist ihre Musik erlaubt. Für mich war das ganz wichtig. So konnte ich meine Eltern besänftigen. Mom, Dad, diese Musik ist doch christlich. Die Musiker sind Christen. Sie fluchen nicht. Nicht fluchen. Das war immer ganz wichtig.
Heute ist Tim Whittaker immer noch evangelikal, aber anders. Er hat eine Gruppe gegründet, die sich The New Evangelicals nennt. Whittakers Organisation setzt sich für mehr Toleranz, Offenheit und Diversität in evangelikalen Gemeinden ein und kritisiert christlichen Fundamentalismus. Eine klare Abkehr von der Welt seiner streng evangelikalen Jugend, in der vieles nur entweder schwarz oder weiß zu sein schien, auch die Musik. Forscherin Leah Payne.
Viele konservative Eltern sahen Popmusik als eine der größten Gefahren für ihre Kinder. Viele Evangelikale hatten Angst, vor allem in den 70ern und 80ern, vor Bands wie AC/DC und Kiss, die bewusst Grenzen überschritten und eine Kultbildsprache verwendeten. Die Antwort war, gefahrlosere Versionen von Popmusik zu schaffen.
Die Plattenfirmen gaben Empfehlungen für ungefährliche christliche Versionen verschiedener Musikstile. Wenn du Madonna magst, wirst du auch Amy Grant mögen. Aber das Ziel war nicht nur, die vermeintlich schlechten Einflüsse weltlicher Musik auszublenden. Für einige Akteure war der Einsatz für die Contemporary Christian Music auch ein politisches Anliegen.
Vertreter der religiösen Rechten in den USA wie Jerry Falwell oder Pat Robertson nutzten Contemporary Christian Music als Plattform für ihre politischen Anliegen. Sie waren gegen Abtreibung, für Abstinenz und für regelmäßiges Beten an öffentlichen Schulen. Mithilfe dieser Musik versuchten sie, die jungen Leute dafür zu mobilisieren.
In den frühen 2000er Jahren erreichte die Contemporary Christian Music ihren Höhepunkt. Seitdem ging es abwärts mit der Industrie, analysiert Leah Payne, aus vielen Gründen. Zum einen habe das Internet mit der Möglichkeit zum Musikstreaming den Markt auf den Kopf gestellt. Christliche Akteure konnten das nicht in dem Maße kompensieren wie weltliche.
Aber der wichtigste Grund für den Niedergang der christlichen Musikindustrie, den sehe ich darin, dass die jungen Künstler nicht mehr nur in der christlichen Blase Erfolg haben wollten. Künstler wie Britney Spears, Jessica Simpson oder Justin Bieber haben enge Verbindungen in die christliche Szene und wären zu einer anderen Zeit sicher Stars der Contemporary Christian Music geworden. Heute sind sie Superstars im Mainstream-Markt.
Und so bekommt der Titel des Buches der Religionswissenschaftlerin Leah Payne aus Portland, Oregon, eine zusätzliche ironische Spitze. God gave rock and roll to you.
Sinje Stattlich über christlichen Rock und Pop in den USA. Abend hier im Deutschlandfunk. Geht es gleich nach den 10 Uhr Nachrichten weiter mit der Sendung Lebenszeit. Heute mit Michael Röhl und dem Thema Zeittauschbörsen. Das war Tag für Tag. Die Redaktion hatte Andreas Mein, Moderation Christian Röther. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion, aber es gibt natürlich noch mehr, etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur. Jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten, andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt, Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der DLF-Audiothek.